NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald. Und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Start des G7-Gipfels in Kanada. Schon vor Beginn des Treffens eskaliert der Streit. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Festnahme im Irak. Der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Susanna ist nach seiner Flucht aus Deutschland gefasst. Offen bleibt, ob er ausgeliefert wird. Zoff bei der Linken. Der Bundesparteitag in Leipzig soll Klarheit schaffen beim Personal und der inhaltlichen Ausrichtung der Partei. Außerdem berichten wir über den Versuch des Bundestagsinnenausschusses, die Missstände im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im BAMF aufzuklären. Und wir schauen auf das letzte Vorbereitungsspiel der Fußballnationalmannschaft vor dem Start der WM. Die führenden Industrienationen der Welt, die G7, treffen sich heute und morgen in Kanada zu ihrem jährlichen Gipfel. Und es dürfte extrem schwierig werden. Beim Freihandel, beim Klimaschutz, beim Atomabkommen mit dem Iran. Bei all diesen Themen liegen die Europäer mit dem US-Präsidenten Donald Trump über Kreuz. Schon vor dem Gipfel, der in diesen Minuten beginnt, hat sich der Ton zwischen Trump und den übrigen Teilnehmern deutlich verschärft. Kai Küstner, Sie sind für uns im kanadischen Ort La Malbaie. Was ist bislang alles passiert?
Also Donald Trump, der US-Präsident, hat es geschafft, noch einen weiteren Streit mit den Europäern vom Zaun zu brechen. Er hat nämlich den Vorschlag gemacht, dass man eigentlich Russland wieder zu diesem G7-Format dazu holen sollte. Darauf hat EU-Ratspräsident Tusk sogleich reagiert und hat gesagt, 7 sei eine Glückszahl. Man sollte es mal lieber bei diesen 7 belassen. Aber Trump hat damit aus meiner Sicht zwei Dinge erreicht. Er hat nämlich die Europäer gespalten bzw. entblößt, dass Uneinigkeit herrscht in ihren Reihen über das Thema Russland. Italiens neuer Regierungschef Conte ist sogleich auf den Trump-Vorschlag eingestiegen und hat gesagt, dass er den eigentlich für eine gute Idee hält. Und Donald Trump hat es geschafft, damit von seiner eigenen Isolation abzulenken, denn es gibt ja diese Frontstellung zu den Europäern in vielen entscheidenden Fragen.
Diese Isolation hat ja heute Vormittag versucht, der französische Präsident Emmanuel Macron deutlich zu machen. Er hat ganz besonders deutlich Trump kritisiert. Stehen die anderen Gipfelteilnehmer denn wenigstens geschlossen an seiner Seite in dieser Hinsicht?
Ja, bis heute war die EU-Front tatsächlich in entscheidenden Fragen geschlossen, einigermaßen eigentlich bei allen wichtigen Themen, bei den Zöllen, beim Iran-Atomabkommen, beim Klima war das so. Es kann sein, dass Macron da vielleicht auch deshalb besonders harte Tonlage angeschlagen hat, weil es ihn sehr gekränkt hat, dass er sich ja wirklich intensiv darum bemüht hatte, bei genau diesen Themen das Ohr Donald Trumps zu öffnen, aber er hat es eben verschlossen und ist überhaupt nicht auf die Wünsche von Macron eingegangen. Deshalb kann es sein, dass dann eben diese Twitter-Salven von Macron-Seite, die ja dann von Trump auch wieder beantwortet wurden, gestern Abend im Gipfelvorfeld kamen. Aber bislang hatte er die anderen Europäer da an seiner Seite, das stimmt.
Lässt sich denn nach Ihrer Einschätzung der eskalierende Streit, den es jetzt schon vor dem Gipfel gibt, auf dem Gipfel überhaupt noch einfangen oder droht hier eine beispiellose Spaltung der G7 in eine G6-Gruppe plus 1?
Ja, man muss, glaube ich, tatsächlich sogar G6 gegen 1 sagen, um es noch deutlicher zu machen. Denn es ist ja eigentlich klar, dass in keinem einzigen der entscheidenden Punkte, ich habe sie eben angesprochen, Iran-Atomdeal, Klimaabkommen und auch die Zölle, dass es da in irgendeiner Form Bewegung geben wird. Und deshalb geht es eigentlich für die Europäer darum, dieses G7-Format überhaupt zu retten, um eben zumindest zu versuchen, dass nicht offenbar wird, dass es den Westen so gar nicht mehr gibt, dass es diese Nachkriegsordnung gar nicht mehr gibt. Deshalb wird man alles daran setzen, zumindest die G7 als Format zu erhalten.
Vielleicht ganz kurz noch, erwarten Sie überhaupt irgendwelche positiven Signale von dem Gipfel?
Ich glaube, dass die Europäer und auch Kanadier und Japaner Donald Trump zumindest alle guten Wünsche auf die Reise Richtung Singapur mitgeben werden. Das ist auch ihr Anliegen, dass er in Sachen Nordkorea bei dem Treffen mit Kim etwas erreicht, damit dort das Atomprogramm Nordkoreas nicht weiter betrieben wird. Das ist ein Punkt, das auch tatsächlich im Interesse der Europäer ist.
Danke, Kai Küstner vom Auftakt des G7-Gipfels in Kanada. Wie gespalten sind die führenden Industrienationen der Welt und was ist nach einem Jahr Trump überhaupt noch übrig von der westlichen Wertegemeinschaft? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von Georg Schwarte.
Kein Anführer ist von Ewigkeit. Wenn ein französischer Staatspräsident einen solchen Satz auf Französisch twittert, ihn dann auf Englisch hinterher schickt, damit der Anführer, um den es geht, auch wirklich begreift, um was es geht, dann darf sich die Welt getrost Sorgen machen. Trump gegen alle. America first ist ab jetzt Amerika allein zu Hause. Frankreichs Macron sagte, er werde immer gegen das Recht des Stärkeren kämpfen und für die Stärke des Rechts. Trump nimmt sich das Recht, weil er sich für den Stärkeren hält. Dabei war G7 seit 1976 eine Art Familientreffen von 7 Staats- und Regierungschefs. Und wie das bei jeder ordentlichen Familie so läuft, mal lächelt die Verwandtschaft milde, mal fliegen die Fetzen. Aber insgesamt war Familie eben Familie. Ein paar gemeinsame Werte hielten den Laden zusammen. Unter anderem das Bewusstsein, zusammen als Familie eben mehr zu erreichen als allein, gemeinsam größer und stärker zu sein im Angesicht der Krisen der Welt. Das galt, bis er auch Familie wurde, Donald Trump. Multilateralismus, für ihn überwiegend Zeitverschwendung. Der Mann, der die Kunst des Deals erfand, der Unberechenbarkeit für eine Tugend hält, hält nicht viel von Multilateralismus. Zu kompliziert für ihn. Insofern darf es, Stand jetzt, schon als Erfolg gelten, dass Trump heute überhaupt nach Kanada reiste. Er bereite sich darauf vor, auf dem gerade begonnenen G7-Gipfel für den amerikanischen Handel zu kämpfen, twitterte Trump. Kämpfen, nicht verhandeln, reden oder auch streiten. Nein, kämpfen muss es heißen. Darunter geht es nicht bei Trump. Alles ist ein großer Kampf. So sieht der Mann die Welt und die Dinge. Hier stehen wir, der Rest steht entweder in der Schlange hinter uns oder ist ein Feind. Schwarz oder weiß. Das Welthandelssystem, es mag Fehler haben, für Trump ist es kaputt. Das iranische Atomabkommen, es ist nicht vollkommen. Für Trump ist es der schlechteste Deal, der je ausgehandelt wurde. Der Klimavertrag, das Beste, was die Welt gemeinsam seit langem auf die Beine stellte, für Trump eine Katastrophe, die USA nicht brauche. Wenn ein Familienmitglied systematisch und ohne Rücksicht die gemeinsamen Werte der Familie verhöhnt, die Beine des Tisches absägt, auf dem die Kaffeetafel der G7-Familie angerichtet ist, dann gibt es am Ende einen Scherbenhaufen. Sollte der Rest einfach mal da sitzen und zugucken. Für die G7-Familie hier in Quebec heißt das, keine Wortgirlanden mehr, keine Zuckerwatte-Gipfelphrasen, lasst es krachen. Erklärt dem Familienrüpel, dass er diese Familie hat oder eben keine. Dass Trump den zweitägigen Gipfel vorzeitig, nach nicht einmal 24 Stunden wieder verlässt, deutet allerdings darauf hin, dass diesem Donald Trump die G7 herzlich egal sind. America first eben. Der Rest stellt sich hinten an. Häufig haben Gastgeber die Bedeutung des eigenen Gipfels im Vorfeld mit dem hübschen Wort historisch aufgewertet. Dieser G7-Gipfel in Kanada könnte tatsächlich Geschichte schreiben. Als der letzte Gipfel, bevor die G7-Familie auseinanderflog.
Georg Schwarte kommentierte. Im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna sind die Ermittler einen Schritt weitergekommen. Der tatverdächtige irakische Flüchtling Ali B. wurde im Norden des Irak von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen, auf Bitten der Bundespolizei. Ob er an Deutschland ausgeliefert wird, ist noch unklar. Unabhängig davon ist der Fall auch ein Thema für die Politik. Zu viele Fragen bleiben bislang offen. Christiane Fritz über den Fall und seine politischen Folgen.
Das sei eine hervorragende Zusammenarbeit gewesen, sagte Bundesinnenminister Seehofer und bedankte sich bei den kurdischen Sicherheitsbehörden.
Mir ist wichtig, der Bevölkerung mitteilen zu können, dass nach diesem furchtbaren Verbrechen sich niemand mehr an welcher Stelle in dieser Erde sicher fühlen kann, wenn es um die Festnahme geht.
Die Leiche der 14-jährigen Susanna war am Mittwoch in einem Erdloch bei Wiesbaden gefunden worden. Der tatverdächtige Iraker war in Hessen schon mehrfach polizeilich aufgefallen. Der 20-Jährige war unter anderem mit der Vergewaltigung eines Kindes in Verbindung gebracht worden. Der Innenminister von Sachsen-Anhalt Stahlknecht von der CDU sagt,
es kann nicht angehen und da muss länderseitig drüber geredet werden, dass Verfahren, auch Gerichtsverfahren, vom Antrag bis zur Entscheidung mehrere Jahre dauern. Und dann in diesen Jahren, wo ein Verfahren anhängig ist, dann solche Dinge passieren, wie sie passiert sind. Weil das eben wieder ein Baustein dafür ist, dass das Vertrauen des Rechtsstaates schlicht und ergreifend leidet.
Die FDP-Abgeordnete Teuteberg fordert, dass von allen Flüchtlingen Fingerabdrücke genommen werden.
Die erkennungsdienstliche Behandlung muss regulär stattfinden, um einfach Verfahren zu haben, die rechtsstaatlich sind und die auch den Sicherheitsinteressen Rechnung tragen. Es darf natürlich nicht passieren, dass man mit verschiedenen Identitäten oder unerkannt bei uns umherreisen kann oder sich den Verfahren entziehen kann nach Straftaten.
Mehrere Länderinnenminister warnen im Fall Susanna vor Verallgemeinerung. Berlins Innensenator Geisel von der SPD sagte, daraus dürfe keine gesellschaftliche Spaltpilzdebatte werden. Niedersachsens Innenminister Pistorius von der SPD sagt:
Es ist bezeichnend für die Stimmung im Land, dass kaum, dass sowas passiert ist, noch keiner wirklich weiß, was passiert ist, aber trotzdem schon wieder die Ersten nach Gesetzesverschärfung rufen. Ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass es erstmal schon gut wäre, wenn die bestehenden Gesetze angewandt würden. Denn an Regelungen zur Überprüfung der Identität beim Betreten eines Flugzeugs fehlt es ja eigentlich meines Wissens nicht.
Laut Innenministerium gibt es mit dem Irak kein generelles Auslieferungsabkommen. In Einzelfällen sei eine Auslieferung aber möglich, so Ministeriumssprecherin Adeba. Den Antrag für eine Auslieferung des mutmaßlichen Mörders der 14-jährigen Susanna müsse die Generalstaatsanwaltschaft stellen.
Dauerquerelen und Machtkämpfe, das prägt zurzeit den inneren Zustand der Partei Die Linke, die heute zu ihrem Bundesparteitag in Leipzig zusammengekommen ist. Dort steht die Neuwahl des Parteivorstands an und auch die Klärung strittiger Sachfragen. Dagmar Pepping ist unsere Reporterin in Leipzig. Lassen Sie uns mit den Personalfragen anfangen. Das Verhältnis zwischen den beiden Vorsitzenden, Kipping und Rixing auf der einen Seite und Fraktionschefin Wagenknecht auf der anderen, gilt ja seit langem als zerrüttet. Wie könnte dieser Parteitag dazu beitragen, das zu verbessern?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist eher Ratlosigkeit angesagt hier in Leipzig, denn das Verhältnis zwischen den dreien, das kann man wirklich so klipp und klar sagen, das ist zerrüttet. Insbesondere zwischen Katja Kipping und Sarah Wagenknecht. Also gegenseitige Vorwürfe hinter vorgehaltener Hand, teilweise auch in Interviews. Das ist schwer, da irgendwie eine Gemeinsamkeit herzustellen. Aber Katja Kipping hat gesagt, dass dieser Parteitag hier in Leipzig einen Schlussstrich unter die öffentlichen Auseinandersetzungen ziehen soll. Das muss man sehen, und sie erhoffen sich diesen Schlussstrich sicherlich, indem es zu einer Klärung kommt, insbesondere bei einem der wirklich strittigsten Themen, gerade zwischen den beiden Parteichefs Katja Kipping und Bernd Rieksinger und Sarah Wagenknecht, nämlich bei der Flüchtlingspolitik. Und da hofft man dann, wenn es eine Abstimmung gibt hier in Leipzig morgen über den Leitantrag, dass man dann sozusagen sich mit seiner Formulierung durchsetzen kann und dass dann Sarah Wagenknecht sozusagen klein beigibt und sich einordnet.
Wie verlaufen denn die Frontlinien bei diesem Streit um die Flüchtlingspolitik?
Naja, Katja Kipping und Bernd Rieksinger wollen die Linke weiterhin auf einen klar flüchtlingsfreundlichen Kurs verpflichten. In dem Leitantrag, über den ja hier abgestimmt werden wird, da steht drin, wir brauchen sichere und legale Fluchtwege, und da steht auch drin, wir brauchen offene Grenzen. Und sie sagen, wir als Linke stehen für eine solidarische Einwanderungsgesellschaft, während Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger das etwas skeptischer sehen, auch diese Idee von offenen Grenzen für realitätsfern halten und auch dafür plädieren, Zuwanderung zu begrenzen. Auch darauf hinweisen, dass sich die Linkspartei beim Thema Arbeitsmigration positionieren muss. Und die Äußerungen von Sarah Wagenknecht haben ja auch durchaus in den eigenen Reihen die Kritik eingebracht, das sei sozusagen AfD-Light. Und das sind so die Konfliktthemen. Also das wird die Abstimmung sein, wer sich durchsetzen kann. Sarah Wagenknecht mit ihrer eher skeptischeren Position, eben Begrenzung der Zuwanderung, oder eben Kipping und Rieksinger, die sagen offene Grenzen.
Und welche Rolle wird das Thema linke Sammlungsbewegung spielen? Das will ja Sarah Wagenknecht ins Leben rufen, und Kipping und Rieksinger lehnen das strikt ab.
Ja, sie will es ins Leben rufen, weil sie sagt, dass die Linke bestimmte Milieus in Deutschland überhaupt nicht mehr erreicht. Ja, auch vor dem Hintergrund der Wahlerfolge der AfD, die der Linken viele Wähler abgenommen haben. Das spielt hier auf den Fluren durchaus eine Rolle, weil sich viele hier an der Basis fragen, was will Sarah Wagenknecht eigentlich mit dieser linken Sammlungsbewegung? Immerhin ist sie ja die Fraktionsvorsitzende im Bundestag und macht jetzt so eine Art Alternativveranstaltung auf. Und da ist man jetzt gespannt, ob Sarah Wagenknecht hier in Leipzig die Gelegenheit nutzt, in ihrer Rede, die wahrscheinlich am Sonntag stattfinden wird, ihre Pläne klar zu machen. Bisher weiß man ja nur, dass es sozusagen die Vorstellung der linken Sammlungsbewegung im September geben soll. Aber Details und was wirklich damit das Ziel ist, ist nicht bekannt. Und da hätte jetzt Sarah Wagenknecht hier auf dem Parteitag die Gelegenheit, von mehreren hundert Delegierten zu sagen, was ihre Pläne sind. Aber so wabert es immer so ein bisschen über die Flure. Mal sehen, ob sie die Katze aus dem Sack lässt und eben wirklich sagt, wohin sie und auch ihr Ehemann Oskar Lafontaine mit ihrer linken Sammlungsbewegung wollen. Denn eins ist klar, die Parteispitze, die hier wiedergewählt wird, Katja Kipping und Bernd Rieksinger, weil sie auch keine Gegenkandidaten haben, die lehnen eine linke Sammlungsbewegung ab, weil sie eben auch Sorge haben, dass das eine Konkurrenzveranstaltung zur Linken wird und vielleicht sogar zu einer Parteispaltung führen wird.
Dagmar Pepping aus Leipzig vom Auftakt des linken Parteitags. Mehr Geld für die Parteien, eine Erhöhung der staatlichen Zuschüsse von im Augenblick 165 Millionen auf künftig 190 Millionen Euro im Jahr, das plant die Große Koalition im Bund. Warum und warum gerade jetzt? Das fragt sich die Opposition im Bundestag. Katrin Brandt hat die Debatte verfolgt.
Michael Große-Brömer versuchte es noch mit Beschwichtigung.
Das, was wir heute machen, läuft alles nach den Regeln unserer Geschäftsordnung und ist völlig unspektakulär, vor allen Dingen rechtlich einwandfrei.
Rechtlich einwandfrei vielleicht, aber unspektakulär? Mit dieser Einschätzung stand der CDU-Mann dann doch allein vor einer Wand aus Protest der vier Oppositionsparteien. Britta Hasselmann von den Grünen richtete ihren Zorn direkt an die Regierungsfraktionen von Union und SPD.
Sie beide tragen die Verantwortung für dieses Verfahren. Aber letztlich trifft es im Kern die negative Bewertung, trifft alle demokratischen Parteien. Und deshalb bin ich so sauer auf Sie, weil Sie es eigentlich hätten wissen müssen.
Wissen müssen, dass ein sensibles Thema wie Parteienfinanzierung nicht husch-husch abgewickelt werden darf, sondern immer die ganz große Bühne braucht. Zumindest die sei für den Gesetzentwurf doch gegeben, verteidigte sich Carsten Schneider von der SPD.
Wir debattieren ihn hier heute in der Primetime des Deutschen Bundestages auf unseren Antrag hin um 9 Uhr. Besser und transparenter geht es nicht.
Trotzdem, dass der Gesetzentwurf erst Dienstag eingereicht wurde, heute kurzfristig auf die Tagesordnung kam und schon nächste Woche final beschlossen werden soll, das war den Kritikern zu schnell. Zumal sie auch inhaltlich Bedenken haben. Konkret wollen CDU, CSU und SPD die Obergrenze für staatliche Zuschüsse an die Parteien anheben. Von rund 165 auf 190 Millionen Euro. Stefan Harbart von der CDU begründete dies mit neuen Aus- und Aufgaben.
Durch die Digitalisierung der Kommunikation und die sozialen Medien haben sich eine Vielzahl neuer Foren entwickelt, auf denen die Parteien präsent sein müssen und die hohe Einstiegs- und Betriebsinvestitionen erfordern.
Damit nicht genug. Durch die Obergrenze entgehe den Parteien Geld. Grob gesprochen erhalten sie für jede Wählerstimme 1 Euro vom Staat. CDU, CSU und SPD haben voriges Jahr Millionen von Stimmen und damit bares Geld verloren. Wegen der Obergrenze aber haben auch die anderen Parteien weniger Geld erhalten, als ihnen aufgrund der hohen Wahlbeteiligung zugestanden hätte. So heißt es im Gesetzentwurf. Für die FDP kein Grund zum Jammern. Sie war 2013 aus dem Bundestag geflogen und stand danach finanziell vor dem Nichts, woran Hermann Otto Solms erinnerte.
Wir haben nicht gefragt, wer kann uns helfen und soll die Gesetzgebung geändert werden, sondern wir haben gesagt, wir schaffen das selber. Wir haben unsere Ausgaben um 40% gesenkt.
Und die Partei hat sich neu aufgestellt. Thomas Seitz von der AfD sprach von Selbstbedienungsmentalität, die zu steigender Politikverdrossenheit führe.
Sagen Sie den Wählern, worum es wirklich geht. Es geht darum, dass die sogenannte GroKo in Wahrheit eine gar nicht mehr so große Koalition ist. Es geht nicht darum, dass der Kuchen zu klein wäre, sondern dass aufgrund ihrer schlechten Politik eben ihre Stücke vom Kuchen jeden Tag kleiner werden.
Nächste Woche wird im Innenausschuss weiter debattiert.
In der Affäre um Missstände im BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, gibt es zunächst keinen Untersuchungsausschuss des Bundestags, sondern die Aufklärung bleibt dem regulären Innenausschuss vorbehalten. Und der hatte heute seine zweite Sondersitzung. Was die Befragung ergab, erklärt Janina Lückhoff.
Schon in der Früh um 8 kamen die Abgeordneten des Innenausschusses zusammen, zur ersten von 2 für heute anberaumten Sondersitzungen des Gremiums. Geladen war der Vorsitzende des Gesamtpersonalrates des BAMF, Rudolf Scheinost. Was er zu erzählen hatte, fasste der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster anschließend so zusammen.
Er beklagt das Absenken von Standards, das Absenken von Qualität. Wörtlich, die Anerkennung geht schneller als die Ablehnung. Es war ein klarer Hinweis an die Mitarbeiterschaft.
Kurz, es habe gravierende Qualitätsdefizite bei der Bearbeitung von Asylanträgen gegeben. Und zwar nicht nur in Bremen.
Geschwindigkeit vor Qualität. Das scheint es in vielen Außenstellen zu geben, wenn nicht in allen. Und da müssen wir schnellstens von runter.
Auch die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, zog ein klares Fazit nach der ersten Sitzung des Innenausschusses.
Es ist eine katastrophale Personalpolitik geführt worden in den letzten Jahren.
Tausende Überstunden hätten sich angehäuft. Schulungen für Beschäftigte seien ausgesetzt worden, damit diese mehr Zeit für die Asylverfahren hätten. Die Informationen aus den Schulungen, beispielsweise über die Situation in den Herkunftsländern, wären aber für die Asylentscheidungen wichtig gewesen. Das Innenministerium und die Leiter des BAMF seien ihrer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen, so Amtsberg. Zu diesen Vorwürfen können jetzt die Präsidentin des Bundesamts Jutta Kort sowie ihre beiden Vorgänger Frank-Jürgen Weise und Manfred Schmidt Stellung nehmen. Sie sind zur zweiten heutigen Sondersitzung gekommen. Die Grünen erhoffen sich Informationen darüber, in welchem Zustand die Behörde war, als Weise sie im Herbst 2015 übernommen hat. Die Grünen, aber auch die FDP erwarten sich Auskünfte über den Einfluss, der seitens der Politik auf die Arbeit des BAMF ausgeübt wurde. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Stefan Thome.
Eine Frage wird sein, ob dieser Austausch auch beinhaltete, dass Herr Weiß und das BAMF ermuntert oder gar gedrängt werden sollte, die hohe Anzahl von Anträgen möglichst schnell, rasch, zügig abzuarbeiten, nötigenfalls unter Inkaufnahme von Qualitätsverlusten.
Der innenpolitische Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, machte darauf aufmerksam, dass offenbar nicht erst der frühere Amtschef Weise Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die wachsende Belastung des BAMF aufmerksam gemacht habe. Sie sei vielmehr schon 2013 bei der Feier zum 60-jährigen Bestehen des Bundesamtes darauf hingewiesen worden. Die Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz von der CSU, sieht nicht nur die Aufklärung der Affäre als primäres Ziel des Innenausschusses.
Es ist aber auch ganz klar zu sehen, man muss sich sehr zeitnah überlegen und auch mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen, wie kann und soll die Struktur des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Zukunft ausschauen.
Gedanken, die sich offenbar auch Bundesinnenminister Horst Seehofer gemacht hat. Er kündigte heute an:
Ich werde eine tiefgreifende Reform des BAMF durchführen.
Details nannte Seehofer nicht.
Der Stadt Aachen droht zum 1. Januar ein Dieselfahrverbot, falls die Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen die geltenden Stickstoffdioxid-Grenzwerte nicht auf anderem Wege einhalten können. Das hat das dortige Verwaltungsgericht entschieden. Einzelheiten von Ulrike Zimmermann.
In Aachen deutet vieles auf ein Dieselfahrverbot hin. Das Gericht sieht nach derzeitigem Stand keine Alternative, um die gesetzlich erlaubten Grenzwerte für Stickstoffdioxid schnell einhalten zu können. Allerdings hat das Gericht Stadt und Land NRW noch bis Ende des Jahres Zeit gegeben, um das Gegenteil zu beweisen. Die Deutsche Umwelthilfe, die wegen der schlechten Luft geklagt hatte, sieht sich in ihrer Haltung voll und ganz bestätigt. Anwalt Remo Klinger.
Deren voller Erfolg auf der ganzen Linie gewonnen und eben klar bestätigt worden, dass eben nicht irgendwann ein Grenzwert einzuhalten ist, sondern ein seit 8 Jahren überschrittener Grenzwert und vielfach in Aachen überschrittener Grenzwert ist schnellstmöglich einzuhalten. Und das heißt, zum 01.01.2019 muss es dann spätestens der Fall sein.
Für die Stadt Aachen ist die Entscheidung des Gerichts ein Schlag ins Gesicht. Daraus macht Oberbürgermeister Marcel Philipp kein Hehl.
Das Urteil ist für uns als Stadt Aachen enttäuschend, weil wir schon einen langen Weg gegangen sind. Wir sind gut aufgestellt. Wir gehen den Weg in Richtung emissionsfreiem Verkehr. Und es ist deshalb natürlich eine Enttäuschung, dass wir mit der Maßnahme eines möglichen Dieselfahrverbots in eine Richtung gezwungen werden, die uns nicht als die sinnvollste erscheint.
Allerdings sehen er und auch die Bezirksregierung Köln durchaus noch die Möglichkeit, ein Fahrverbot abzuwenden. Sie setzen auf eine Analyse, die die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Luftreinheit konkret darlegt. Das heißt, wie viel Mikrogramm Stickstoffdioxid zum Beispiel durch die Umstellung auf Elektrobusse, durch Radschnellwege oder eben auch durch Fahrverbote eingespart werden können. Joachim Schwab von der Bezirksregierung Köln.
Wir werden jetzt als erstes die bereits in der Diskussion befindlichen Maßnahmen forciert überprüfen. Wir werden die Wirkung abschätzen lassen durch das Landesumweltamt. Und dann steigen wir in die Verhältnismäßigkeitsprüfung ein und werden abwägen, ob beispielsweise ein Fahrverbot überhaupt in Frage kommt, ob es ein streckenbezogenes Fahrverbot geben wird, ob es möglicherweise Alternativen gibt.
Für die Deutsche Umwelthilfe aber steht fest, ein Dieselfahrverbot für Aachen wird kommen. Anwalt Remo Klinger.
Wenn jetzt der Gegenseite nicht noch ein Wundermittel einfällt, wie zum Beispiel Hardware-Nachrüstungen, dann bleibt nur das Fahrverbot.
Die Deutsche Umwelthilfe klagt in insgesamt 28 Städten auf saubere Luft. 10 davon sind in Nordrhein-Westfalen. Das Aachener Verwaltungsgericht hat Berufung zugelassen.
Die rechtskonservative Regierung in Österreich schließt mehrere Moscheen und will zahlreiche türkische Imame ausweisen. Wie Bundeskanzler Kurz mitteilte, sind diese Maßnahmen mit Verstößen gegen das im Jahr 2015 beschlossene Islamgesetz begründet. Die Türkei wies das Vorgehen als islamfeindlich und rassistisch zurück. Aus Wien berichtet Andrea Beer.
Die österreichische Hauptstadt Wien um 8 Uhr heute Morgen. Der Regierungssprecher ist schon auf den Beinen für eine überraschend angesetzte Pressekonferenz.
Danke, dass Sie, obwohl der Termin so früh ist, gekommen sind.
Die Koalition aus Konservativen und FPÖ-Rechtspopulisten will nun Imame ausweisen und 7 Moscheen schließen. Religionsfreiheit sei ein hohes Gut, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz, der dann die Maßnahmen erklärte. Aber
Parallelgesellschaften, der politische Islam und Radikalisierungstendenzen, die haben in unserem Land keinen Platz. Und die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, auch entschieden gegen diese Fehlentwicklungen vorzugehen.
Geschlossen werden soll die Wiener Moschee der Grauen Wölfe, wo Kinder in Tarnanzügen eine Schlacht nachspielen, rechtsgerichtete Grüße zeigen und stramm stehen mussten. Außerdem wird die arabische Kultusgemeinde aufgelöst, die 6 Moscheen betreibt. Dort habe es Personen mit salafistischem Hintergrund gegeben, die mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar seien, so Kanzleramts- und Kultusminister Gernot Blümel von der ÖVP.
Aus unserer Sicht soll Religion immer Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Um das zu gewährleisten, muss in einer Integrationsdebatte aber auch klar differenziert werden zwischen religiösen Aspekten, zwischen sozialen Aspekten und sicherheitspolitischen Herausforderungen. Dazu leistet das Islamgesetz einen wesentlichen Beitrag. Denn damit Religion Teil der Lösung sein kann, muss sie einerseits Halt geben, andererseits muss sie aber auch Wertschätzung für österreichische Strukturen zum Ausdruck bringen.
Das Islamgesetz ist die Grundlage für die Maßnahmen der schwarz-blauen Regierung. Es wurde von der Großen Koalition aus Sozialdemokraten und Konservativen 2015 beschlossen. Das Gesetz legt den Vorrang österreichischer Gesetze vor islamischen Glaubensvorschriften fest und regelt den Status von Organisationen und Moscheevereinen. Außerdem fordert das Gesetz eine positive Grundeinstellung gegenüber Staat und Gesellschaft und ein Verbot der Finanzierung von Moscheen oder Organisationen aus dem Ausland. Insgesamt 60 der rund 260 Imame in Österreich werden nun unter anderem deswegen von den Behörden überprüft. Bei 40 von ihnen gehe es darum, ob sie gegen dieses Verbot der Auslandsfinanzierung verstoßen hätten, so FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Den Betroffenen könnte unter Umständen die Aufenthaltsberechtigung für Österreich entzogen werden, so Kickl. Cengiz Günay vom Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien war heute früh überrascht. In einer ersten Reaktion sagte er, selbst wissenschaftlich sei nicht geklärt, was politischer Islam überhaupt bedeute. Die Entscheidungen von heute seien ihm nicht transparent genug. Grundsätzlich ein wichtiger Ansprechpartner für die österreichische Regierung ist die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, IGGIÖ. Dort hieß es, man sei von den Plänen der Regierung völlig überrascht worden. Und gegenüber dem ARD-Studio Wien erklärte die IGGIÖ, sie werde im Lauf des Tages oder am Wochenende eine Erklärung abgeben.
Es ist die berühmte Generalprobe. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet heute Abend ab 19:30 das letzte Testspiel vor der WM. Gegner ist Saudi-Arabien und Holger Dahl ist unser Reporter live in Leverkusen. Testet der Bundestrainer heute schon seine WM-Startelf?
Das sieht schwer danach aus. Ich habe die Aufstellung vor 10 Minuten bekommen und das ist aus meiner Sicht das Bestmögliche zu diesem Zeitpunkt. Mesut Özil fehlt ja verletzt und dementsprechend ist er nicht mit dabei in dieser ersten Elf. Aber ansonsten Neuer im Tor, eine Viererkette mit Hector, Hummels, Boateng und Kimmich. Das ist das Bestmögliche. Groß und Kredira im defensiven Mittelfeld, auch die beste Formation. Und wenn wir dann noch Mesut Özil in die Offensive reinschieben und einen aus dem Trio Reus, Draxler und Müller rausnehmen, Werner vorne im Sturm, war mir sowieso klar, dann ist das die beste Mannschaft, die Joachim Löw im Moment zur Verfügung hat. Das heißt, er nimmt die Veranstaltung heute Abend in Leverkusen sehr ernst.
Saudi-Arabien ist jetzt nicht der größte Härtetest für die Mannschaft. Welche Erkenntnisse erhofft sich denn Joachim Löw von diesem Spiel?
Das ist schön formuliert bei der Nummer 67 der Weltrangliste Saudi-Arabien. Die sind wirklich weit weg von der absoluten Weltspitze. Da geht es jetzt darum, die Mannschaft einzuschwören, die Mannschaft einzuspielen und vor allen Dingen mit einem positiven Erlebnis, das heißt mit einem deutlichen Sieg dann auf den Weg nach Russland zu schicken. Denn nach dieser Partie, da gibt es noch mal kurz 3 Tage Ferien und dann geht es am Dienstag ins Trainingslager. Dann merken wir uns jetzt schon mal den Namen Watu Tinki. Das ist nämlich das Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft und genau das soll mit einem positiven Gefühl bezogen werden. Und das würde funktionieren heute mit einem deutlichen Sieg. Ich bin da ganz zuversichtlich.
Das ist eine gute Botschaft für uns. So viel von unserem Reporter Holger Dahl. Und damit endet das Echo des Tages. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.